Sterben und Trauern. Das ist der Podcast über Abschied, Erinnerung und der Weg zurück in ein glückliches Leben 2.0. Mit Lea und Michael Reinhardt und mit prominenten Gästen, die über ihre Trauer und ihr Leben mit dem Verlust sprechen. Nach dem Erfolg der ersten Staffel Sterben und Trauern und dem daraus entstandenen Buch Sterben ungeschminkt geht's jetzt weiter. Persönlicher, nahbarer und voller mutmachender Geschichten. Willkommen zum zweiten Extra von Sterben und Trauern. Heute sprechen wir über eine Erfahrung, die viele unserer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gemacht haben. Ja, den plötzlichen, unvorbereiteten Tod eines geliebten Menschen.
Das ist übrigens ein Thema, das sich ja, wie ein roter Faden durch unsere Staffel zieht. Während man sich bei einer langen Krankheit zumindest noch ein kleines bisschen innerlich vielleicht vorbereiten kann, trifft ein plötzlicher Tod die Hinterbliebenen dann doch wie ein Schock und lähmt sie buchstäblich.
Beginnen wir mit Simone Rockenschaub. Sie hat uns erzählt, wie sie morgens ins Kinderzimmer kam und ihr Sohn nicht mehr geatmet hat. Von diesem Moment an war nichts mehr wie zuvor, hat sie gesagt. Ein Moment, den man sich so gar nicht vorstellen kann.
Nein,
möchte.
Nein. Und diese ja wirklich schreckliche Momentaufnahme zeigt, Lea, was Psychologen akute traumatische Trauerreaktion nennen. Studien etwa von George Bonanno an der Columbia University in New York belegen, dass plötzliche Todesfälle ein besonders hohes Risiko für eine komplizierte Trauer bergen. Denn der Schmerz kann nach traumatischen Erfahrungen demzufolge dann so groß sein, dass alle schönen Erinnerungen blockiert sind und jeder Gedanke an den Toten gerät, diesen Menschen dann zu einer einzigen Qual.
Ja, weil es eben keine Vorwarnung gibt, keine Chance, sich zu verabschieden. Und trotzdem fand ich bei Simone total erstaunlich, ja, wie sie es geschafft hat, ihren Sohn in ihrem Alltag präsent zu halten, ohne in der Trauer zu erstarren. Für mich als Mutter einer kleinen Tochter war das Gespräch unheimlich nah.
Ja, und sie hat ja auch ganz klar zu uns gesagt, er bleibt ein Teil von mir. Für immer.
Ja, wie kann es auch anders sein, ne?
Genau, genau. Und das passt übrigens auch zu neueren Erkenntnissen in der Trauerforschung. Der William Worden von der Uni in Alabama sagt sinngemäß, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, geht es darum, zwei Dinge gleichzeitig zu schaffen. Eine bleibende Verbindung zu der verstorbenen Person und den Mut, sich in ein neues Leben aufzubrechen. Und ich glaube, das verkörpert Simone sehr gut.
Absolut. Ja, und dieses Aufbrechen, das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Ne? Manche spüren die Nähe am Grab oder an Orten, die sie gemeinsam besucht haben. Und andere halten Erinnerungen mit Fotos oder Schmuckstücken oder eben kleinen Ritualen wach. Und wichtig ist, dass jeder für sich einen guten Platz findet. Im Herzen oder im Alltag, wo der Verstorbene dann weiterlebt.
Wobei man muss sagen, das kann ja manchmal auch zu erheblichen Belastungen führen, ja. Zum Beispiel, wenn man glaubt, man müsse den Traum oder die Aufgabe des Verstorbenen fortführen, ja. Worden sagt, entscheidend ist, sich davon zu lösen und einen positiven eigenen Weg zu finden, wie man die Erinnerung bewahrt und gleichzeitig weiterlebt.
Ich mir gut vorstellen, ja. Auch Katrin Kampmann hat sehr eindrücklich von diesem Kontrollverlust erzählt, den sie hatte. Ihr Mann, der brach beim Joggen zusammen und starb dann wenige Tage später im Krankenhaus.
Und sie sagte auch, wenn du dich erinnerst, dass Trauer einen am Anfang quasi auffrisst. Mhm. Aber auch, dass sie sich im Laufe der Zeit wandelt. Genau das zeigen auch neuere Studien wieder. Akut dominieren zunächst mal Schock,
klar,
Schlafstörung, Hilflosigkeit. Aber mit der Zeit beginnt dann so eine Anpassung und nach schlimmstem Verlust finden viele Menschen wieder zu einem mindestens funktionierenden Leben zurück, was ja auch gut ist.
Ja,
Besonders bewegt hat mich auch diese kleine Geste der Nachbarin, die Suppe vor der Tür, ne?
Ja.
Kein Wort.
Hühnersuppe.
Ja, kein Trostversuch, ja, nur da sein, wie Katrin erzählt hat. Das deckt sich übrigens auch mit Untersuchungen von Margaret Ströbe. Trauernde fühlen sich oft ja überfordert von solchen Ratschlägen, die dann meistens jeder parat hat, aber entlastet durch konkrete, einfache Hilfen. Ja, und die niederländische Psychologin, die gehört zu den bekanntesten Trauerforscherinnen weltweit und gemeinsam mit ihrem Mann Henk Schut hat sie über Jahrzehnte zahlreiche Studien durchgeführt und das Verständnis von Trauer maßgeblich geprägt. Und dazu fällt mir ein, dass bei uns in der Straße ist auch kürzlich ein Nachbar verstorben und ja. Der Hinterbliebenen haben alle natürlich ihre Trauer bekundet und auch gesagt, du kannst dich jederzeit melden, wenn was ist. Und sie hat natürlich gesagt, ich werde mich bei denen nicht melden. Ich bin gar nicht in der Verfassung, mich zu melden.
Ja.
Und einfach machen, so wie bei Katrin Kampmann, steht die Suppe vor der Tür.
Genau. Und Ströbe sagt auch, nachdem man jemanden verloren hat, ist es wichtig, Unterstützung von Menschen zu haben, denen man vertraut. Freunden, Freundin, Familie, Nachbarschaft. Ohne dieses Netz kann man nämlich leicht dann in eine, ja, Dunkelkammer geraten, in die Verzweiflung. Mit sozialer Unterstützung aber findet man Schritt für Schritt zurück ins Leben. Und wir hatten das ja schon mal erwähnt. Deshalb nicht davor zurückscheuen, jemanden, der trauert, eventuell in seiner Trauer allein zu lassen, weil man denkt, man findet die richtigen Worte nicht. Nein, es genügt einfach schon da zu sein.
Mit seinem Schmerz auch gesehen fühlt, nicht sofort gerettet oder bewertet, sondern eben verstanden. Und dieses Gefühl, jemand ist da, wirkt wie so ein Sicherungsseil, sag ich mal, an dem man sich ja festhalten kann, wenn man aus einem Gleichgewicht geraten ist.
In dem Zusammenhang fällt mir auch Thomas Schaaf ein. Er sagte über den Tod seines Bruders, das hat mir sinngemäß komplett die Beine weggezogen, ja, wenn du dich erinnerst.
Mhm. Ja, spannend finde ich, dass er aus einer Welt kommt, in der Gefühle ja oft verdrängt werden, also dem Profifußball. Und trotzdem hat er ja total offen mit uns gesprochen.
Ja, Studien der Sportpsychologie belegen, dass gerade in Hochleistungsbereichen Emotionen oft tabuisiert werden. Das kennen wir, das erleben wir. Schaaf hat dieses Tabu durchbrochen. Er hat gezeigt, Stärke heißt nicht, Gefühle zu unterdrücken, sondern diese Gefühle zuzulassen und auch im Team zu teilen, ganz wichtig.
Das hat er ja damals auch gemacht, ne?
Genau, genau.
Ja, und auch hier passt die Forschung, Untersuchungen der amerikanischen Professorin für soziale Gesundheitspsychologie, Camille Wortmann, die haben gezeigt, dass soziale Unterstützung einer der wichtigsten Faktoren ist, um plötzliche Verluste überhaupt bewältigen zu können, ne? Und genau das hat Thomas ja auch so schön beschrieben, der Zusammenhalt der Familie, der war für ihn entscheidend.
Absolut, ja. Und weißt du, was mich seit unseren Gesprächen nicht mehr loslässt? Wie unterschiedlich Menschen reagieren, wenn sie jemanden plötzlich verlieren und trotzdem tauchen immer wieder die gleichen Dinge auf. Nehmen wir mal Simone, Katrin, Thomas. Am Anfang war da immer dieser Schock. Als würde jemand die Welt mit einem Schlag stummschalten quasi.
Genau, und dieser Schock ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern auch so ein körperlicher Ausnahmezustand. Das haben ja viele auch beschrieben. Sie haben uns erzählt, dass sie wie benommen waren, nichts mehr richtig wahrgenommen haben, als stünden sie neben sich und noch viel mehr, ne? Und die Forschung, die sagt, wenn jemand ganz plötzlich stirbt, dann ist die Trauer oft wie so ein Schock fürs ganze Nervensystem. Da sind Albträume, Schlafprobleme, Bilder, die sich aufdrängen, all das ist natürlich keine Schwäche, sondern ganz normal, wenn man sowas Schlimmes, Einschneidendes in seinem Leben erlebt.
Da drängt sich für mich das Wort traumatisch auf, das passt da, glaube ich, sehr gut. Und gleichzeitig erwarten so viele von außen, dass man nach ein paar Wochen wieder, in Anführungszeichen, funktioniert. Aber dabei steckt man selbst noch mittendrin im Ausnahmezustand. Eine mir befreundete Psychologin hat mal gesagt, der Körper merkt sich den Donner. Und das trifft es für mich sehr gut. Und Katrin hat es auch so beschrieben. Nach dem Anfangsschock wandelt sich in der Regel die Trauer dann im Laufe der Zeit.
Ja, und dieses Wandeln ist wichtig. Es gibt so ein Modell, das ich sehr einleuchtend finde. Man sagt, Trauer pendelt. Also mal bist du ganz nah am Verlust, weinst, denkst, du bist voller Schmerz und bist es auch. Und dann gibt es Phasen, wo du dich ablenken kannst, was erledigst, wieder etwas, ja, vielleicht auch Normalität spürst. Und beides gehört dazu. Es ist überhaupt kein Verrat, wenn man auch mal lacht oder sich freut. Das Pendeln, das ist natürlich gesund.
Und Beate Ahlefeld-Gerges hat es bei Kindern ja so schön beschrieben, Trauerpfützen. Die springen rein, die Kinder sind ganz im Schmerz und kurz darauf lachen sie wieder. Viele Erwachsene meinen dann oft, Trauer müsse gleichmäßig und ernst sein. Aber dieses Hin und Her ist völlig normal. Auch wenn Erwachsene es teilweise irritiert, dass Kinder so schnell switchen. Nein, es ist normal und auch gesund.
Und weißt du was? Viele Studien zeigen, die meisten Menschen, die finden tatsächlich irgendwann wieder ins Leben zurück. Und ja, auch nach schweren Verlusten. Nicht, weil sie loslassen, in Anführungszeichen, oder abhaken, sondern weil sie sich anpassen. Und diese Anpassung, das ist keine Untreue zum Verstorbenen, sondern einfach die Art, wie wir überleben, zum Glück.
Ja klar, und trotzdem muss man natürlich sagen, gibt es auch Menschen, bei denen die Trauer stecken bleibt. Fachleute sprechen dann übrigens von anhaltender Trauerstörung. Das heißt, die Trauer bleibt so überwältigend, dass sie den Alltag völlig bestimmt, über viele Monate hinweg oder bei manchen leider sogar noch länger. Und besonders oft passiert das nach plötzlichen oder gewaltsamen Toden. Deshalb ist wichtig zu wissen, Hilfe anzunehmen ist normal. Es ist keine Niederlage und niemand muss sich dafür schämen.
Selbst wenn es eine anhaltende Trauerstörung ist, ne?
Also
ja. Trauer in jeder Form ist normal.
Genau.
Ja,
genau.
Und es gibt wirklich wirksame Therapien. Das haben wir auch bei unseren Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen gespürt. Viele sagen, dass ihnen professionelle Begleitung geholfen hat. Nicht, um den Schmerz wegzudrücken oder so, sondern um wieder sowas wie handlungsfähig überhaupt zu werden.
Ein Punkt übrigens, der mich sehr berührt, diese Idee, dass man die Beziehung zum Verstorbenen weiterführt, nur in anderer Form. Haben wir von Wilhelm Schmid sehr intensiv erfahren. Mm. Früher hieß es immer, du musst loslassen, sonst bleibst du stecken und kommst aus der Trauer nicht mehr raus. Heute wissen wir, dass es gar nicht nötig ist. Simone sagte beispielsweise, er bleibt ein Teil von mir immer. Und Wilhelm Schmid hat erzählt, dass er seine Frau auch noch immer spürt.
Über den Tod hinaus.
Genau.
Ja, da gibt es auch spannende neue Erkenntnisse zu dieser Frage. Wie bleibt die Bindung zu einem Verstorbenen bestehen und ja, was bedeutet das für die Trauer? Und früher dachte man ja, wer die Verbindung nicht kappt, der steckt irgendwie in der Trauer fest. Und heute sieht man das natürlich viel differenzierter.
Ja, Forschende haben zum Beispiel mit einer Gruppe von verwitweten Männchen gearbeitet und drei Arten von sogenannter fortbestehender Bindung herausgefunden.
Jetzt wird's theoretisch.
Ja, aber ich glaube, es wird nicht zu theoretisch, sondern ist durchaus interessant, denn Forschende haben zum Beispiel mit einer Gruppe von verwitweten Menschen gearbeitet und drei Arten von sogenannter fortbestehender Bindung, wie das wissenschaftlich etwas trocken ausgedrückt wird, herausgefunden. Erstens, manche spüren einfach noch die Präsenz des Verstorbenen so, als ob er oder sie irgendwie noch da wäre. Zweitens, andere suchen den Kontakt, also innerlich Gespräche führen oder die Beziehung nochmal durchleben. Und drittens, viele träumen vom Verstorbenen oder sehnen sich stark nach ihm.
Und das Spannende ist, jede dieser Formen wirkt anders auf die Trauer. Und mal kann sie helfen, mal auch belasten. Und es geht also nicht darum, dass eine richtig oder falsch ist, sondern darum, wie der einzelne Mensch diese Bindung erlebt und ob sie ihm im Alltag Kraft gibt oder eher festhält.
Genau, und deshalb finde ich es auch wichtig und deshalb machen wir es ja auch, in dieses extra wissenschaftliche Erkenntnisse einzustreuen, weil es beleuchtet auch die eigene Situation in einer Art und Weise, dass ich erkennen kann, hey, ich bin nicht verkehrt. So wie es hier ist, ist es richtig. Und so wie es mir gerade geht, so geht es auch vielen anderen, ja. Und da kann die Wissenschaft auch schon sehr hilfreich sein, wie ich finde, ja.
Wichtig sind ja auch Rituale und die müssen gar nichts Großes sein. Katrin Kampmann hat mit ihren Kindern kleine Dinge zum Grab gebracht beispielsweise. Thomas Schaaf hat erzählt von humorvollen Erinnerungen an Familienfesten. Und für mich steckt da ein schöner Satz drin, Trauer ist Beziehungspflege, auch wenn der Mensch nicht mehr da ist.
Schön gesagt, ein guter Satz. Und dazu gehört auch, dass man spricht. Viele verlieren sich sonst in Grübeleien und das fühlt sich dann an, als würde man dranbleiben. Aber eigentlich dreht man sich ja nur im Kreis. Es hilft, die Gedanken in Worte zu fassen, im Gespräch, beim Schreiben oder indem man ein Ritual schafft. Man muss diesen Teufelskreis von Grübeleien auf unterschiedliche Art und Weise versuchen zu unterbrechen.
Ja, und wie oft haben unsere Gäste erzählt, wie schwer es war, dass Freunde oder Bekannte ihnen aus dem Weg gegangen sind, ne? Weil sie nichts Falsches sagen wollten. Und dann kamen die kleinen Gesten ins Spiel. Also Katrin hat zum Beispiel erzählt von der Nachbarin, die einfach die Suppe vor die Tür gestellt hat. Wir hatten es davon, keine Worte, kein Druck, einfach da sein. Das sind eben die kleinen Gesten, die wirklich tragen.
Ja, und Lea, man kann es wirklich nicht oft genug betonen. Hilfe muss nicht perfekt sein. Sie muss nicht aufmuntern, sondern einfach da bleiben. Anselm Grün hat es so klar gesagt. Trost heißt nicht vertrösten, sondern aushalten. Auch die Sprachlosigkeit. Und das ist für viele Begleitende eine große Herausforderung, weil man denkt, ich muss dem armen Menschen, der mir hier gegenüber sitzt, steht oder liegt, doch helfen.
Was mitgeben oder
ja,
so. Ne?
Genau, aber die größte Hilfe ist, am Anfang einfach nur da zu sein.
Und weißt du, was ich auch wichtig fand? Das Thema Schuld. Also viele haben gesagt, hätte ich doch oder warum habe ich nicht? Und das quält einen unglaublich. Aber irgendwann geht es nicht mehr darum, warum es passiert ist, sondern was mache ich jetzt damit? Wohin gehe ich mit dieser Liebe, die bleibt? Das nennen Fachleute Sinn finden.
Und dieser Sinn muss gar nicht riesig sein. Beate hat aus ihrem Verlust heraus Trauerland gegründet, ja. Manchmal ist es ein kleiner Garten, den man pflegt, ein Brief, den man schreibt oder einfach die Entscheidung, ich gehe weiter und zwar Schritt für Schritt. Studien zeigen da übrigens auch, dass schon solche kleinen Sinnmomente unglaublich hilfreich sein können.
Für mich war auch interessant, wie wichtig es ist, zu sich selbst freundlich zu sein, sich selbst nicht noch zusätzlich fertig zu machen, wenn man eh schon zusammengebrochen ist, sondern mit sich zu sprechen, wie man mit einer guten Freundin eben auch vielleicht sprechen würde. Das nennt man ja Selbstmitgefühl und es hilft wirklich, weil es den Druck nimmt.
Und eine Sache, die uns in unseren Gesprächen überraschend oft begegnet ist, ist das Thema Humor. Also vor unserer zweiten Staffel hat das für mich so im Gedanken eigentlich gar keine große Rolle gespielt, muss ich ehrlicherweise sagen, weil Humor und Trauer waren für mich ein Gegensatzpärchen, ja. Und unsere Gespräche haben gezeigt, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Und Forschende sagen inzwischen ja auch, Humor kann in der Trauer nicht nur tröstlich sein, sondern natürlich auch herausfordernd, das ist ganz klar. Aber vor allen Dingen auch tröstlich.
Ja, das sagt ja zum Beispiel auch die Studie von Donna Wilson aus Kanada. Sie hat Menschen befragt, die in den letzten 1-2 Jahren jemanden sehr nahen verloren haben. Und viele haben gesagt, dass Humor manchmal wie ein Trauma-Auslöser wirkt. Eine Erinnerung, ein Witz oder ein Moment, der einen plötzlich trifft. Aber gleichzeitig haben sie auch erzählt, und das sagten die meisten, Humor hilft auch dabei, mit der Trauer umzugehen. Ein Witz, eine Erinnerung, bei der man lachen kann. Und das gibt kurz Luft.
Ja, du hast Donna Wilson erwähnt. Eine andere Untersuchung von ihr und weiteren Forschenden ist Fragen nachgegangen, wie zum Beispiel, wie stark ist das Thema überhaupt erforscht? Wie lauten die bisherigen Erkenntnisse? Und sie fanden dabei heraus, dass es nur wenige Studien gibt, die Humor bei Trauer direkt untersucht haben, aber dass diese Studien zeigen, Menschen nutzen Humor oft und aus verschiedenen Gründen. Und zwar zum Ablenken, um Abstand zu gewinnen oder um sich selbst oder anderen zu zeigen, ich halte das schon aus.
Aber es muss natürlich auch zum Menschen passen. Und das hat auch Trauerredner Karl Achleitner gesagt, ne? Dass er da immer ein besonderes Gespür hat und darauf achtet. In einer anderen Studie, die irgendwie auch bewegt, ging es um Pflegende, also Menschen, die regelmäßig mit Sterben und Tod zu tun haben. Forschende haben herausgefunden, wer einen Sinn für Humor hat, nicht, dass er ständig Witze macht, aber eben wer Humor annehmen kann, der erlebt weniger Belastung im Alltag. Weniger Traurigkeit und Erschöpfung, mehr Gefühl, dass man emotional nicht ganz ausgelöscht wird.
Ja, wichtig, du hast Karl Achleitner gerade auch in dem Zusammenhang noch erwähnt, ist das Timing und Kontext. Das ist ganz entscheidend, hat auch der Karl Achleitner uns gesagt. Humor passt nämlich nicht immer. Manchmal fühlt es sich zu früh an. Manchmal wirkt ein Witz wie ein Riss in eine Wunde.
Donna Wilson.
Statt wie Balsam. Die Forschung warnt davor, Humor aufzuzwingen oder so als universelle Lösung anzubieten. Damit muss man also sehr sensibel umgehen. Und dennoch kann es hilfreich sein, sich kleine Lichtmomente zu erlauben, ohne sich dafür zu schämen, ohne das Gefühl zu haben, man vergesse oder verkaufe den Verstorbenen gar.
Gerade diese Einsicht finde ich wichtig. Humor ist kein Zeichen dafür, dass man über den Verlust hinweg ist. Er ist eher ein Zeichen dafür, dass man den Verlust so integriert, dass er Raum hat, aber eben nicht alles einnimmt.
Ja, meine Empfehlung, wenn ihr also gerade trauert, erlaubt euch diese Momente, wenn sie kommen. Sucht sie nicht krampfhaft, sondern lasst sie gelassen zu und merkt euch, Humor kann helfen, aber es ist nur ein Teil davon, weiterzugehen.
Und das passt für mich zu dieser großen Erkenntnis, Schmerz und Hoffnung können nebeneinander stehen. Trauer darf schwer sein, aber auch leicht. Beides gehört dazu.
Vielleicht ist das die wichtigste Lehre. Trauer hat sehr viele Gesichter. Es gibt keinen richtigen Weg, aber es gibt hilfreiche Haltungen. Liebe weiterleben, kleine Rituale, Gemeinschaft suchen, Schuldgefühle verwandeln, Hilfe annehmen.
Und ich habe gelernt, dass Trauer kein gerader Weg ist. Man darf schwanken, stolpern, zurückfallen und trotzdem weiter wachsen.
Und ganz wichtig, wenn es nicht allein geht, es ist keine Schwäche, sich Begleitung zu holen. Im Gegenteil, das ist wahre Stärke.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wir hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen aus dem, was wir gehört, gespürt und gelernt haben.
Ja, und vielleicht habt ihr auch gemerkt, Trauer hat viele Gesichter und doch verbindet uns etwas. Wir alle suchen nach Wegen, mit dem Verlust zu leben und weiterzugehen.
Und sicherlich findet ihr einige Vorbilder auch in den vergangenen 13 Podcast-Folgen, die natürlich jederzeit immer und überall abrufbar sind. Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, ganz unterschiedlichen Lebensalter, die einen ganz schweren Verlust erleben mussten. Und in unserem nächsten Extra wollen wir genau dort weitermachen. Dann sprechen wir darüber, was Halt geben kann im Glauben, in Ritualen und auch ganz praktisch im Alltag. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und denkt dran, ihr seid mit eurer Trauer nicht allein.
In diesem Sinne eine gute Woche und tschüss.
Tschüss.